www.gehirn.info.
20.000 Liter Atemluft gehen jeden Tag durch unsere Nase, wobei wir drei Viertel des Tages nur mit einem Nasenloch riechen. Es gibt Rechts- und Linksnasen. Während die eine Seite die Hauptarbeit macht, hat die andere Pause. Nur wenn es wirklich richtig was zu erschnüffeln gibt, dann benutzen wir beide Seiten. Hans Hatt, Biologe und Mediziner an der Ruhr-Universität Bochum und einer der renommiertesten Geruchsforscher der Welt.
Macht auch jedes Tier so. Das sieht man schon, wenn ein Hund eine Katze schnüffelt, dann merkt man, wie sie beide Nasenlöcher zusammenzieht. Also es ist auch sozusagen, wenn man beide benutzt, ein Verstärkungsmechanismus, wenn man besonders intensiv nach einem Duft sucht.
Das Riechen ist lange Zeit ein völlig unterschätzter Sinn gewesen. Philosophen wie Immanuel Kant fanden gar, es sei der unnötigste aller Sinne, ganz im Gegensatz zum Sehen und Hören, die den Intellekt direkt ansprechen. Nur Literaten sahen das anders, allen voran der Großvater der Dufterinnerungen Marcel Proust. Der Geschmack von Madeleine-Keksen reichte ihm aus, um das Glücksgefühl seiner Kindheit zu reaktivieren. Später trug seine Beobachtung sogar seinen Namen und ist bis heute als Proust-Effekt bekannt. Ein Effekt, der sich leider nicht so leicht herstellen lässt. Denn Erinnerungen und Düfte kehren zwar in unser Unterbewusstsein zurück, sie lassen sich aber nicht wie bei Bildern und Tönen ohne weiteres wiederbeleben.
Also dass wir A, die Düfte so schlecht verbalisieren können und B, natürlich auch Düfte uns so schlecht im Gehirn vorstellen können, ohne dass sie in der Nase da sind. Das ist ja ganz leicht bei Bildern oder bei ganzen Symphonien kann man sich anhören, ohne dass man einen Ton hört, ja, wenn man sie kennt. Das geht bei Düften eben sehr viel schlechter, aber das liegt wirklich nur an der Übung. Also ein Parfümeur kann das.
Es hängt davon ab, wie sehr man die Nase trainiert. Es ist eben viel schwieriger, Düfte zu lernen und zu erkennen als Wörter oder Bilder, weil sie viel komplexer aufgebaut sind. In einem Parfüm sind allein 100 bis 200 Duftstoffe miteinander vereint. Ein glückliches Näschen, wer da noch durchsteigt.
Also man müsste das Riechen trainieren, üben und man weiß natürlich von der Riechforschung schon lange, dass je früher man beginnt, nämlich möglichst in der Kindheit, wer da beginnt, richtiges Riechtraining zu machen, der wird später zu einer super Nase und dann erreicht er wahrscheinlich auch die Fähigkeiten eines Tieres, vielleicht sogar eines Hundes, wenn er das so intensiv macht. Also ein Parfümeur trainiert zeitlebens jeden Tag 1 bis 2 Stunden mal in der Früh erstmal riechen. Und der kann sich dann diese Düfte im Gehirn vorstellen. Wenn er die Augen zumacht, kann er sich einen Bananenduft vorstellen oder einen Orangenduft. Und er kann die sogar im Gehirn zusammenmischen und weiß, was dann als Mischduft herauskommt.
Die Düfte, die sich die Parfümeure in der Parfümerie Lehmann in Berlin-Charlottenburg für ihr Eau de Ballon zusammengerührt haben, dürften eine interessante Mischung sein. Ein bisschen Abgas vielleicht, ein bisschen Currywurst, Hundehaufen und möglicherweise noch Döner. Es gibt ihn tatsächlich, diesen Duft, und er ist eine Empfehlung des Reiseführers Berlin für Blinde. Denn für Menschen, die nicht sehen können, haben Düfte eine ungleich wichtigere Aufgabe. Auf der Website des Vereins Förderverband, der den Guide erstellt hat, gibt es eine extra Kategorie mit Audiobeiträgen, die davon berichten, wo man Berlin riechen und schmecken kann. Imke Baumann ist die Projektleiterin.
Und es gibt tatsächlich bei denen ein Parfum, das heißt Eau de Ballon. Also der Geruch von Berlin, wie auch immer es riecht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also ich hoffe nicht nach Abgasen.
Riechen und Schmecken sind für Blinde und Sehbehinderte ganz und gar keine unterschätzten Sinne. Deswegen lassen sie sich gern zum Schnuppern und Kosten in Berlin einladen. Im KDW, im Kaffee- oder Currywurstmuseum, in einer Schokoladenfabrik oder auf einem alteingesessenen Milchhof mit Baumschule in direkter Nachbarschaft.
Also es gibt verschiedene Orte in Berlin, einer davon zum Beispiel Milchhof Mendler, wo im Grunde Bauernhof ist. Und kann man sich sofort vorstellen, was für Gerüche da präsent sind, ne? Tiere zum Beispiel und auch alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, also Erde, Dung. Und das ist natürlich sofort sehr eindrücklich und natürlich besonders in Berlin eindrücklich, weil es ja der totale Kontrast ist zu dem, was ansonsten so zu riechen ist.
Plagt uns jedoch ein Schnupfen, können uns zwar Abgase nichts anhaben, aber auf exquisite Küche sollten wir auch besser ein paar Tage verzichten, denn wir können nur richtig schmecken, wenn wir richtig riechen können.
Jemand, der keine Nasenfunktion hat, weil er erkältet ist, verschnupft ist oder vielleicht auch die Riechzellen sogar verloren, zerstört hat, der wird nie mehr unterscheiden können zwischen zwei verschiedenen Weinsorten oder was er überhaupt isst. Denn auf was sich reduziert bei ihm ist nur, er kann feststellen, ist das Essen süß, sauer, salzig, bitter, da kommt man nicht weiter mit.
Am liebsten haben es die Deutschen aber süß. Ihre allerliebste Nascherei, die Schokolade, besteht allerdings aus einer wilden Mischung von Aromen, die so ganz und gar nichts mit Kakao und Zucker zu tun haben, nämlich Kartoffelchips, Pfirsich, Schweiß oder auch Gurken. Aber die Mischung macht's. Es sind insgesamt 600 Einzelkomponenten, die die Schokolade zu einem so leckeren Erlebnis machen, dass jeder Deutsche im Schnitt 90 Tafeln im Jahr davon verspeist. Besonders zwei Stoffe machen sie zur Glücksdroge. Phenylethylamin, kurz PEA, ein Stoff, der sich auch im Blut von Verliebten findet. Und Anandamid, das im Gehirn da andockt, wo auch das THC der Haschischpflanze wirkt. Kein Wunder also, dass der Volksmund sagt, Schokolade sei Nervennahrung.
Also wenn man jetzt ganz korrekt und präzise ausrechnen würde, wie viel Schokolade man essen würde, um eben einen bestimmten tatsächlich in der Schokolade vorkommenden zum Beispiel Morphin oder Morphium oder ähnlichen Effekt zu erzielen, dann muss man irgendwie natürlich 120 Tafeln Schokolade essen. Ja. Aber man kann tatsächlich ein Wohlfühlgefühl auslösen.
Deutlich kalorienärmer lässt sich das Wohlgefühl allerdings mit Vanille herstellen. Dieses Riechmolekül, das wir mit der Nase wahrnehmen, verbinden wir mit so vielen positiven Erinnerungen, dass selbst Waschmittel- und Shampoohersteller auf seine Wirkung nicht verzichten wollen.
Und dieses Vanillemolekül kommt eben in der Muttermilch schon vor, zum Beispiel. Und es kommt in ganz vielen Nahrungsmitteln vor, die für Babys und für Kleinkinder da sind. Deswegen verbindet uns das Vanillearoma, der Vanillegeruch, muss man jetzt sagen, immer mit Kindheit, mit vielleicht auch Nahrung. Und deswegen hat das so eine hohe Wertigkeit.
Vanille ist aber in unseren Hirnen nicht nur als Eisdiele oder Muttermilch abgespeichert. Vielmehr hat es tatsächlich auf einige Menschen eine aphrodisierende Wirkung. Der bekannte Parfümkritiker Chandler Burr sagte einst, Männer lieben Vanille, deshalb riechen alle Huren der Welt so. Wenn es vielleicht nicht gleich so explizit zugehen soll, tut es möglicherweise auch der Rosenduft oder der Pampelmuse. Wenn Frauen blumiges Parfüm auftragen, wirken sie 6 Kilo leichter, als sie sind. Und es kommt noch besser. Fruchtdüfte sind zudem ein wahres Anti-Aging-Mittel. In Tests erschienen Frauen, die nach rosa Pampelmusen rochen, 6 Jahre jünger, als sie tatsächlich waren.
Ein Mann riecht diesen Duft und sieht immer, wenn er den Duft riecht, gleichzeitig eine junge, schlanke Frau. Dann wird das ungefähr nach 5 oder 10 Mal, wird er darauf konditioniert sein. Und er wird immer, wenn er diesen Duft riecht, sofort junge, schlanke Frauen vor sich sehen, auch wenn es vielleicht eine ältere, etwas fülligere Dame ist.
Dahinter steckt nichts anderes als der Pavlovsche Reflex. Während der Hund beim Ertönen des Glöckchens Essen erwartet, erhofft sich der Mann eine junge, schlanke Frau, wenn er Blumen und Früchte riecht.
Dasgehirn.info.
Eine Produktion von dasgehirn.info. Am Mikrofon war Anke Fink.